Mein Name ist Jens Lorenz von der Firma Expert Circle. Wir sind Microsoft Partner. Ich bin ein sogenannter PTSP. Wissen wahrscheinlich die meisten, was das bedeutet, und das ist mein Manager.
Ja, und ich bin der Markus Willem. Ich bin bei der Microsoft als technischer Lösungsberater unterwegs im Bereich Mobility. Habe angefangen im Security-Bereich, also es ist auch nach wie vor ein Thema bei uns. Nur hat sich das von der Organisation ein bisschen verändert. Und jetzt mache ich das halt aus der Mobility-Ecke. Also ich meine, da ist ja Security auch ein ganz wichtiges Thema. Zum Thema eben mit der Demo, das haben wir ja kurz schon angesprochen, dass wir eben die Demo dann im Nebenraum machen werden. Was an der Stelle vielleicht sehr interessant ist, warum sollte man einer Microsoft Cloud vertrauen? Da gehe ich einfach mal erst einmal einen anderen Schritt und fange mal an, was wir eben erreichen wollen heute. Wir wollen Ihnen heute zeigen, was wir aus der Microsoft-Sicht getan haben, um Ihnen eben die Möglichkeit zu geben, auf einfache Art und Weise mit nicht ganz so viel Security-Know-how Ihre Infrastruktur so abzusichern, also sowohl Private Cloud als auch Public Cloud, egal ob das unsere Public Cloud ist oder ob Sie sagen, Sie haben einen anderen Public Cloud Provider, sodass wir Ihnen eben eine Hardware-Security-Modul-Infrastruktur zur Verfügung stellen, die Sie eben auch aus dem Internet nutzen können. Das heißt eben, auch wenn Sie jetzt halt irgendwelche Systeme haben, die Sie im Internet stehen haben oder bei Kunden stehen haben, Partnern stehen haben, dann können Sie auch diese Systeme eben auf diese Infrastruktur zugreifen lassen. Dazu kommt dann nachher gleich ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, warum der Microsoft Cloud vertrauen? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist an der Stelle, dass wir aus der Microsoft-Sicht die Trennung der Rechte sehr ernst nehmen. Und zwar, wir blockieren eben im Sinne dieser Segregation of Duty, also der Rollentrennung. Wir trennen ganz klar, wer darf jetzt halt eben auf Systeme zugreifen, wer darf nicht auf Systeme zugreifen, wann darf er auf Systeme zugreifen. Und hier ist es so, dass wir eben innerhalb der Microsoft sehr stark darauf achten, wer darf in einem Rechenzentrum überhaupt was tun. Im Rechenzentrum sind im Prinzip, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal eine Rechenzentrumstour gemacht hat, ist es so, dass unsere Rechenzentren bewachte Rechenzentren sind. Das heißt, die Leute, die da vor Ort sind, sind eigentlich Sicherheitsleute, sind keine Administratoren, die haben überhaupt keine Rechte. Und die Leute, die die Systeme verwalten, die sitzen dann bei uns in Redmond oder einem der anderen Hauptstandorte, wo Microsoft selber sitzt, als Verwaltungsstandort. Und wenn jetzt der Administrator eben Rechte braucht auf dem System, dann läuft es über ein Ticketing-System und nur dann, wenn der ein Ticket zugewiesen bekommen hat, dann bekommt er auch die Rechte auf dieses System. Und im Zweifelsfall können Sie es selber auch entscheiden, das kann man eben in den Verträgen auch so festlegen, dass Sie auch Ihr Go geben müssen, wenn eben Ihr System lahmgelegt ist, dass eben bei Ihnen erstmal das Recht angefragt wird, dass derjenige darauf zugreifen darf als Administrator. Und das ist eben das, warum wir eben sagen, Sie können uns vertrauen. Wir haben auch an der Stelle in der Microsoft oder aus der Microsoft-Sicht entsprechende Compliance-Seiten, wo wir eben sagen, okay, da zeigen wir ganz klar nach außen hin transparent, was wir treiben, was wir eben aus der Compliance-Seite eben Ihnen anbieten. Wir haben auch die entsprechenden Zertifizierungen. Wir sind auch das einzige Public Cloud Rechenzentrum oder der einzige Anbieter der Public Cloud, der eben auch den EU Model Clauses entspricht, der auch akzeptiert ist. Und ich denke, das spricht eben auch sehr stark dafür, warum man einer Microsoft Cloud vertrauen darf. Dann würde ich sagen, darfst du mal.
Um den Kontext so ein bisschen zu generieren, der Gedanke Assume Breach ist wahrscheinlich die meisten kennen den vielleicht schon, es ist letztlich ein pragmatisches Gedankenmodell, auf dem man eine Risikobewertung machen kann. Assume Breach ist eigentlich ein Konzept, wo man sagen kann, ein Konzept für Computing einer potenziell unsicheren Infrastruktur. Was ist eine unsichere Infrastruktur? Ist die Cloud unsicher? Die Frage ist, welche Infrastruktur ist heute überhaupt noch sicher? Das bedeutet also nicht nur für die Cloud, sondern dieses Konzept kann man auch für On-Premise, für alle möglichen Datenhaltungen haben, weil letztlich weiß ich ja gar nicht mehr, wo meine Daten genau liegen, ob die in der Cloud liegen, ob die auf irgendwelchen mobilen Geräten sind oder ähnliches. Das heißt, ich muss mir einfach Gedanken machen, die wichtigen Daten so zu schützen, dass ein nicht autorisierter, dass die nicht verwenden kann, auch wenn er in meine Systeme einbricht, auch wenn ich gerade im Cloud-Kontext, und da hat man halt, das ist jetzt eine Diskussion, die wir jetzt auch nicht führen müssen, aber da gibt es halt die technischen Möglichkeiten, dass Zugriffe theoretisch möglich sind, wo ich mir einfach überlegen muss, wie kann ich die Daten so schützen, dass ein Unberechtigter, der sich Zugriff verschafft, mit den Daten nichts anfangen kann. Und da ist sicherlich Verschlüsselung das Keyword, kann man sagen. Also Verschlüsselung ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie ich Daten zuverlässig schützen kann. Ne, man kann jetzt darüber diskutieren, ob man wieder Verschlüsselung brechen kann. Da gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten, aber generell ist Verschlüsselung genau das Wort. Das andere ist Identitätsmanagement. Das heißt, wenn ich Verschlüsselung verwende, wenn ich Autorisierung verwende, dann muss ich irgendwie eine Authentisierung machen. Das ist nicht Bestandteil von diesem Vortrag. Da könnte man wahrscheinlich nochmal 2 Stunden drüber reden, aber wir haben einfach mal ein paar Links dazu gelegt von weiterführenden Informationen, was Identitätsmanagement und Schutz von Identitäten bedeutet. Wenn ich Verschlüsselung sage, dann reduziert sich quasi der Schutz in erster Linie auf den Schlüssel. Das heißt, wenn ich Daten verschlüssele, dann muss ich sowohl in Hinsicht Business Continuity wie in Hinsicht Vertraulichkeit und Integrität den Schutz auf das Key Management, auf den Schlüssel legen. Das heißt, wenn jemand den Schlüssel bekommt, dann habe ich ja das Problem, dass der das lesen kann. Natürlich auch Verwendbarkeit und Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ich Verschlüsselung ansetze, muss ich auch gewährleisten, dass mit meinen Geschäftsdaten gearbeitet werden kann und Leute nicht quasi den Zugriff nicht mehr haben. Das sind so diese wichtigsten Aspekte, die auch, wenn man sich so diese klassischen Verschlüsselungen, die wir ja alle schon seit Jahren kennen, ob das irgendwie PGP ist oder SMAM oder sonstiges, wo wir wissen, das kann problematisch werden. Ne? Also wenn ich quasi dezentrale Lösungen habe, die auf irgendwelche Clients bezogen sind, wo ich irgendeinen Schlüsselaustausch mit irgendwelchen Leuten machen muss, das ist alles sehr, sehr aufwendig und kann ja auch unsicher sein, ne? Weil ich muss ja gucken, wo ich die Schlüssel ablege. Im Microsoft-Kontext ist Azure Key Vault eigentlich so die wichtige Komponente, die unter diesen ganzen Systemen drunter liegt, um den Schutz von Schlüsseln generell zu gewährleisten. Azure Key Vault basiert auf HSMs, Hardware Security Modulen. Auch ein paar Links dazu. Also das sind jetzt sehr, sehr viele Informationen, die jetzt hier erwähnt werden, die wahrscheinlich tiefer greifen. Wirklich muss man sich einfach mal reinlesen. Aber grundsätzlich, Microsoft verwendet Hardware Security Module von der Firma Thales, also hier ist so ein kleines, was da auch abgebildet ist. Natürlich gibt es sich viel größer, bei Microsoft sind das sehr, sehr große, quasi redundante, ausgelegte Security-Module, die auch untereinander hoch verfügbar sind und ähnliches. Und
zum Thema Sicherheit kann man vielleicht sagen, also 19 von 20 der größten Banken verwenden Thales als Hardware-Security-Modul. Also das war auch für uns der Grund, warum wir uns eben entschlossen haben, in die Richtung zu gehen. Ein weiterer Punkt, der vielleicht auch dafür spricht, Thales ist eine französische Firma. Das heißt, auch dann, wenn man im Sinne des Patriot Acts wieder kommt und sagt, naja, aber vielleicht kann ja dann die NSA oder irgendwer sagen, er holt sich jetzt den Key bei der Microsoft ab oder bei der Thales. Und jeder, der Frankreich kennt, die wissen, dass Frankreich da nicht ganz so offenherzig ist. Also die blockieren da eher mehr. Und das ist eben auch der Grund, warum wir uns in diese Richtung entschieden haben.
Und FIPS 140-2, das heißt, ich erkläre es nachher nochmal, was es genau bedeutet. Das ist eine Information Assurance Zertifizierung, die diese Hardware Security Module bieten, natürlich nur, wenn die Schlüssel entsprechend verwaltet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was ich mit denen machen kann. Aber was der Herr Wilhelm gerade sagte, es sind 25 NATO-Staaten verwenden die Thales. Es hat eine Historie, die sind seit über 30 Jahren am Markt mit verschiedensten Systemen. Das heißt, die sind wirklich sehr, sehr tief. Und es ist zumindest keine Möglichkeit bekannt, wie ich aus so einem Hardware-Security-Modul einen Schlüssel rausbekomme. Wenn der erstmal drin ist, mit einem entsprechenden Schutz, kriege ich ihn nicht mehr raus. Das heißt, wenn wir jetzt mal diesen NSA-Spruch wieder runterleiern, ne, wenn die NSA mit Patriot Act zu Microsoft kommen würde, könnten sie halt einfach sagen, geht halt einfach nicht, funktioniert nicht. Das zu der Hardware, die drunter ist. Azure Key Vault selber ist vor allem wichtig, dass die ganzen Prozesse dort auch abgebildet sind. Genau das, dass ich im Information Security, wenn ich jetzt 27001 oder ähnliches sehe, Segregation of Duty abbilden kann. Generell kann ich über Azure Key Vault diese Rollen trennen von denen, die die Schlüssel verwalten, Schlüssel generieren, Schlüssel verwalten, von denen, die die Schlüssel verwenden und eben Audit Trails. Das heißt, ich habe einmal den Administrator, der die Vaults und die Schlüssel anlegt, verwaltet. Ich habe den IT-Pro oder den Entwickler, der mit den Schlüsseln arbeiten will, Krypto-Operationen ausführen will und der kommt schon nicht mehr an die Schlüssel ran. Das heißt, da habe ich diese Trennung von der Applikation und den Schlüsseln. Und eben ein auditierbares Logging, das heißt, ich habe hinten dran noch die Möglichkeit, halt ein ordentliches Audit zu machen und Audit-Trails zu machen, die auch nicht verändert werden können. Weder der Schlüsseladministrator noch der Entwickler oder IT-Pro hat die Möglichkeit, diese Logs irgendwie zu verfälschen oder zu verändern. Es sind tatsächlich 4 Rollen, die es gibt. Es gibt nämlich den Key Vault Operator, also quasi der den Schlüssel, den Tresor verwalten kann, der die Schlüssel, die im Tresor liegen, verwalten kann und dann eben die Applikationen und die Applikationsverantwortlichen. Das heißt, ich habe die vier Rollen, ich habe beliebig viele Applikationen, bedeutet, jede Applikation hat eine eigene URI, also eine eigene Schnittstelle mit einer eigenen Schlüsselverwaltung. Nicht alle greifen auf dieselben Schlüssel zu. Und ich habe darunter liegend eben das Lifecycle Management, das gewährleistet ist. Über Azure Active Directory habe ich dann die Möglichkeit, sowohl die Benutzer, also sowohl diese Rollen zu authentisieren und autorisieren, wie auch die Applikationen. Wer darf auf welche Schlüssel zugreifen, welche Operationen dürfen durchgeführt werden und so weiter. Azure Key Vault als Komponenten, was ich eben schon sagte, Vault ist der Tresor, also muss ich das als logische Teile vorstellen. Die Vaults kann ich logisch gruppieren. Generell, wenn ich einen Key Vault anlege, muss ich den einer Ressourcengruppe zuordnen. Ich denke, das sind Begriffe, die man alle aus dem Azure-Bereich kennt. Wenn ich eine Ressourcengruppe anlege, muss ich sagen, in welcher Geolokation ich die anlegen will. Das rechts sind die Geolokationen, die es momentan gibt für die Key Vaults, wo es die HSM-Farmen gibt. Und die sind auch segmentiert. Das heißt, wenn ich einen Schlüssel oder einen Schlüsselschrank, einen Tresor in USA anlege, dann werden diese Schlüssel nicht nach Europa transferiert und umgekehrt genauso. Das heißt, da muss ich drüber nachdenken, je nachdem, wie ich die verwende, ist es sinnvoll, die in Europa zu haben, ist es sinnvoll, die in USA zu haben, muss ich da möglicherweise verschiedene Vaults anlegen, wegen Zugriffen, auch Zugriffsgeschwindigkeiten, je nachdem, was ich damit machen möchte. In der Gruppierung selber, warum sollte ich noch mehrere Vaults anlegen? Ich könnte sagen, administrative Trennung, ne? Vielleicht auch rechtliche Trennung. Wenn ich sage, ich habe vielleicht mehrere Firmentöchter, die miteinander in dem Sinne rechtlich nichts zu tun haben dürfen, dann würde ich vielleicht verschiedene Vaults für diese verschiedenen Untergruppen anlegen, damit ich da einfach nochmal eine Segmentierung habe. Auch wenn die Administratoren in sich segmentiert sein können, habe ich da die Möglichkeit zu sagen, ich lege halt einen Vault an, der nur für diese eine für diesen einen Bereich ist, in dem die Schlüssel dafür drin sind und vielleicht eine Vault in einem anderen Bereich. Geografische Lokationen, sagte ich schon.
Oder halt auch vielleicht so Produktion und dann eben Entwicklungsbereich. Auch das ist ja immer wieder, gerade auch in den kleineren Firmen, vielleicht dann interessant. Und wenn wir ja davon sprechen, dass wir eben diesen Key Vault nutzen, dann ist das ja oft für die Firmen so der Angelpunkt, wo sie sagen, okay, wir können ohne eine teure HSM-Infrastruktur aufzubauen, eben diese Technologie nutzen. Und da macht es eben besonders viel Sinn, weil die gehen einfach her sagen, ich lege noch einen zweiten Vault an, der für eben für Demo-Umgebungen ist.
Sind die Vaults dann per Region oder per Site?
Die sind per Region.
Das heißt, die sind in sich auch hochredundant. Also auch da ist die Ausfallsicherheit genauso gegeben wie bei den anderen Azure-Diensten. Aber genau, in der Region ist es halt segmentiert.
Wird es natürlich auch in der German Cloud geben. Das ist einer der Basis-Infrastruktur-Themen. Also es gibt noch nicht ganz so viele Informationen, was das Thema German Cloud betrifft, was da alles genau drinnen landet. Aber eins ist auch uns jetzt mittlerweile schon bekannt, und ist auch über die Presse schon bekannt gegeben worden, dass eben Basis-Infrastrukturdienste zur Verfügung gestellt werden. Und das zählt auch zu den Basis-Infrastrukturdiensten.
Also Azure Key Vault ist auch ein Consumption-Dienst. Ne? Das ist keine Lizenz, die ich für den Key Vault zahle, sondern ne, die Abrechnung kann man ja auf der Webseite.
Das sind ein paar Cent für,
keine Ahnung, wie viel. Key Vault kostet quasi nichts, aber ich habe dann je nachdem pro Schlüssel ungefähr $1 im Monat und dann kann ich Key-Operationen, muss ich nochmal bezahlen, das sind irgendwie, keine Ahnung, 0,1 Cent für 10.000 oder irgendwas. Also das ist sehr, sehr günstig. Das ist nicht sehr teuer, weil es eigentlich etwas ist, was ein Enabler bedeutet. Das bedeutet einfach, wenn ich diese Art von Technologie verwende, habe ich die Möglichkeit, meine Dienste sicher in die Cloud zu bringen und auch das, was so ein Auditor oder ein Compliance-Mensch halt dann auch mag. Applikationsgruppen waren noch ein Thema. Ne? Also wenn ich Applikationsgruppen habe, wo ich sagen kann, keine Ahnung, ne? Ich habe meine Datenbanken, die sollen mit Schlüsseln fahren, die sollen anders verwaltet werden als vielleicht meine File-Server oder ähnliches. Bei großen Firmen, die auch verschiedene Abteilungen haben, die administrativ auch getrennt sind. Was kommt in so ein Key Vault rein? Es sind letztlich drei Hauptbereiche. Den ersten hatten wir schon kurz angesprochen, eben dieses FIPS 140-2. Diese Art von Information Assurance habe ich nur, wenn ich Hardware-Protected Keys dort drin habe. Hardware-Protected Keys bedeutet Schlüssel, die asymmetrische Schlüssel meistens, die in dem Key Vault oder in der HSM erzeugt werden, die in der HSM bleiben und die HSM auch nicht verlassen, die Hardware-Grenzen nicht verlassen. Das ist der allerhöchste Schutz, den ich haben kann. Es gibt auch Software-Protected Keys, das sind so kleine Unterschiede. Es kommt mal darauf an, wo man die Sachen einsetzt. Software-Protected Keys sind einfach Schlüssel, die sind in der HSM, die sind geschützt, aber die werden zur Laufzeit in einem speziellen Bereich aus der HSM rausgeholt, damit einfach die Performance höher ist. Das kann Sinn machen, das ist immer die Frage, was für eine Assurance ich für den einzelnen Dienst brauche. Aber die höchste Assurance haben halt die Hardware-Protected Keys, die 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 HSM nicht verlassen und dadurch werden alle Krypto-Operationen auch in der HSM ausgeführt. Das heißt, ich habe eine Schnittstelle zu HSM, wo die Applikation über diese Schnittstelle mit der HSM spricht, aber die Krypto-Operationen passieren innerhalb der Hardware. Typischerweise sind das, wo die Tenant Keys drin liegen, also die Organisationsschlüssel, zum Beispiel bei Azure RMS oder anderen, ne, wo man einfach sagt, da, der Schlüssel, der ist, hat so einen hohen Schutzbedarf, der verlässt diese Hardware-Grenzen nie. Das wird auch von Microsoft derzeit immer im Hintergrund verwendet. Das heißt, alles, wo man, alle Dienste, auf die man zugreift, wir gehen nachher nochmal auf ein paar ein, verwenden diese Hardware schon seit einiger Zeit. Das ist also nichts Neues, sondern was neu ist, dass Kunden quasi über PowerShell an diese Schnittstelle rankommen, das auch selber verwenden können. Bitte? Kommen wir nicht, aber wir können darüber auch, also wir sind den ganzen Tag noch da. Performance letztlich, das meinte ich, man muss immer auf die Region gucken, das heißt, für welchen Dienst setze ich das ein? Wenn ich das zum Beispiel für eine VM einsetze, für BitLocker quasi Verschlüsselung, dann ist die Performance ja egal. Das heißt, das sind ein paar Millisekunden, bis der Schlüssel geladen ist, wenn das Ding hochfährt, dann brauche ich ihn nicht mehr. Wenn ich eine Datenbank habe, ist die Performance natürlich wichtig. Da geht es eher darum, wo ist die Lokation, wo liegt die Datenbank, wenn die bei mir on-premise ist, ich muss mit der Cloud kommunizieren, wie ist meine Anbindung. Aber die Performance von den HSM selber, wüsste ich nicht, dass es da irgendein Problem gibt. Also Azure RMS zum Beispiel, das läuft ja in wirklich großem Umfang, die Schlüssel sind alle dort drin. Da hat man keine Performance, merkt man zumindest nicht.
Also wir haben da auch wirklich gut Geld in die Hand genommen. Also wir haben im dreistelligen Millionenbereich in HSMs investiert, die eben über die ganzen Regionen verteilt sind, um eben die Performance aus der HSM-Sicht erstmal zu gewährleisten. Was sie natürlich haben, das ist eben das Thema Latency. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass sie sagen, wo liegt denn dann zum Beispiel meine Datenbank, dass eben hier die Latency entsprechend gering gehalten wird. Und das ist halt da der entscheidende Faktor an der Stelle.
Deswegen auch die Geolokation. Wenn meine Datenbank in Amerika liegt, dann sollte ich vielleicht die amerikanische Key Vault verwenden und nicht durch den VPN-Tunnel nach Europa gehen.
Du hast gesagt, die Krypto-Operationen finden in der Box statt. Heißt das dann auch, dass in dem Fall die Azure RMS-Verschlüsselung auch durch die Box durchgeführt wird?
Kommen wir gleich drauf. Und zwar im Detail. Weil RMS ist, also.
Das genau. ist genau das Beispiel, wo wir auch exakt darauf eingehen, weil RMS auch der Treiber war, um überhaupt diese Technologie eben unseren Kunden auch anderweitig anzubinden. Aber das kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf.
Genau. Wir hatten jetzt Hardware-Protected Keys, also die asymmetrischen Schlüssel quasi, die in der Box drin sind und im Falle von FIPS 140-2 validierten auch die Box nicht verlassen. Was ich auch da reintun kann in den Key Vaults sind sogenannte Secrets. Secrets sind kleine Datengrößen bis zu 10 Kilobyte, also wirklich klein. Typischerweise sowas wie private Schlüssel. Zum Beispiel, wenn ich einen Webserver habe, das finde ich immer das treffendste Beispiel. Ein Webserver mit SSL, das ist alles super. Wo lege ich den privaten Schlüssel vom SSL-Zertifikat hin auf den Webserver selber? Ne? Bei einem Microsoft-Server noch in den Certificate Store, noch ein bisschen sicher. Bei einem Apache oder bei einem Linux-Server lege ich das Ding als PEM-Datei direkt auf die Festplatte. Das heißt, jemand, der den Webserver oder die VM vielleicht klaut, der hat gleich alles. Super. Und da kann ich genau sowas machen, dass ich sage, ich lege den privaten Schlüssel in die HSM und zur Laufzeit wird der private Schlüssel in den Speicher geladen, damit alles läuft. Ja, da kann ich den Speicher vielleicht angreifen, aber da ist die Hürde deutlich höher. Was ich auch machen kann, sind so Connection Strings, das sind auch oft Sachen, oder irgendwelche Passwörter, irgendwas, wo ich in irgendwelchen Skripten Passwörter verwende. Die liegen dann auch auf der Festplatte rum, vielleicht sogar mit Domain-Admin-Rechten. Aber alle solche Dinge, die halt, auch wenn das vielleicht aus anderer Sicht nicht unbedingt sehr gut ist, das zu machen, aber das kann ich zumindest alles dort reinlegen, theoretisch, und kann es dann zur Laufzeit rausholen über diese Schnittstellen. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand, das zu programmieren. Bei den Daten, also bei den Secrets, die werden in der HSM quasi at rest geschützt. Das heißt, wenn die werden dort drin gespeichert, die sind mit dem HSM-Schlüssel verschlüsselt in der HSM, da kommt auch keiner ran, aber zur Laufzeit werden sie rausgeholt. Das heißt, das ist natürlich eine niedrigere Stufe von Information Assurance. Der wichtigste Teil von dem Key Vault ist eigentlich Massendatenverschlüsselung. Das ist eigentlich auch das, was, sag ich mal, so das täglich Brot quasi ist. Also Massendatenverschlüsselung heißt, ich möchte gerne Festplatten verschlüsseln, ich möchte große Mengen an Daten verschlüsseln. Azure RMS ist auch ein Beispiel dafür. Und Massendatenverschlüsselung ist dann quasi so ein Mittelding. Da habe ich zwei Schlüssel. Bei Massendaten kann ich keine asymmetrische Verschlüsselung verwenden, weil das einfach nicht die Performance nicht stimmt. Bei Massendaten verwende ich symmetrische Verschlüsselung. Also ich verschlüssele die Daten symmetrisch mit einem symmetrischen Schlüssel und der symmetrische Schlüssel, der wird mit einem asymmetrischen Schlüssel geschützt und dieser asymmetrische Schlüssel liegt in der HSM. Das heißt, da habe ich quasi dann so eine Art Kombination. Der symmetrische Schlüssel liegt drin, wird geschützt, wird natürlich entsprechend rausgeholt und der asymmetrische Schlüssel von der HSM schützt den symmetrischen Schlüssel. Das hört sich ein bisschen durcheinander an, aber das werden wir gleich nochmal detailliert beim Azure RMS erklären, weil das ist genau so ein Fall, wo das halt ständig verwendet wird. Ein paar andere Beispiele, das sind jetzt Sachen, Azure Disk Encryption ist erst angekündigt, also es sind jetzt alles Technologien, die das Keyword verwenden werden, also wir werden nächstes Jahr noch deutlich mehr sehen, aber ein gutes Beispiel, wo ich eben Festplatten verschlüsseln kann, im Azure, in der Cloud, und der Schlüssel, der die Festplatten verschlüsselt, der liegt im Keyword und den kann ich halt auch selber generieren, das heißt, ich kann meinen Schlüssel dort reinlegen, Microsoft kann nicht an den Schlüssel ran und ich kann, wenn ich die Festplatten quasi, jemand einen Snapshot von den Festplatten macht, mit dem überhaupt nichts anfangen, weil auch der Schlüssel nicht irgendwie im Bootsektor liegt oder in irgendwelchen, selbst nicht im TPM oder irgendwo liegt, sondern im Keyword selber.
Ja, oder auch im Zweifel, was auch so ein schöner klassischer Fall ist, wenn Sie jetzt sagen, okay, gut, Sie haben jetzt die Verwaltung Ihrer Disks an irgendeine Abteilung oder an eine andere Fremdfirma zum Beispiel ausgelagert, dann haben Sie immer noch in der Hand und sagen, okay, ich setze die ACL jetzt auf die NIDE für diese URI, die Sie eben für diese Maschinen zur Verfügung stellen. In dem Moment kann der die Maschinen gar nicht mehr booten, weil die Maschinen nicht mehr hochkommen. Also der hat keinen Key nicht mehr und damit ist die Maschine auch nicht mehr für ihn nutzbar. Der kann die nicht hochfahren, ohne dass Sie davon Bescheid wissen. Und das ist eben auch sehr interessant an der Stelle.
Weil ich die komplette Trennung von den Rollen habe. Also ich gebe ja quasi dem Administrator, der für die VMs zuständig ist, nur den Pfad, den er ansprechen muss, damit die hochfahren kann, damit die Verschlüsselung quasi verwendet werden kann. Und der Schlüssel wird auch nicht rausgeholt in dem Fall. Das ist so eine typische Sache, wo ich den Schlüssel halt in der Box lassen würde, in der Hardware lassen würde.
Und ganz kurz.
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Kann man die HSM dann auch benutzen als eine PKI, das zum Beispiel so ein
Zertifikat abschreibt,
auch als Key-Generator, um Zertifikate dann zu erzeugen dadurch?
Als Generator... Als Generator, nee, das glaube ich nicht, aber ich würde es für den Root-Schlüssel.
Als Root-Schlüssel, ne?
Für den,
da würde ich ihn
gerne genau, für den Root-Schlüssel auf jeden Fall, ja. Das macht ja die PKI, ne? Das ist ja so ein typisches Beispiel, wo ich den...
Ja.
Ja. Ist eine Frage, also wir können nachher das vielleicht nochmal aufschreiben. Ich weiß nicht, ob ich, eine lokale HSM, ja, ich weiß nicht genau, ob ich die dafür benutzen kann. Generell ist es so, dass ich die Azure Key Vault für On-Premise nutzen kann. Also generell ist es so, ich kann die auch, sag ich mal, wenn wir jetzt mit 2016 Hyper-V Protected VMs haben, das kann man damit nutzen, dass ich dann einfach sage, ich spreche den Key Vault an, weil ich lokal keine HSMs haben möchte, weil es mir zu teuer ist. Bei einer PKI kann ich eine kleine PC gerade so ein Ding reinsetzen, das ist nicht so teuer.
Die Frage, die Sie sich da oft auch dann stellen müssen natürlich, ist, ob Sie die Latency dann dafür in Kauf nehmen wollen. Also deshalb, also wir machen uns da auf alle Fälle nochmal schlau und können Sie auch uns gerne nochmal kontaktieren. Die Kontaktdaten sind ja, glaube ich, in der Speaker-Übersicht mit dabei. Das heißt, Sie können uns direkt auch anschreiben und dann können wir Ihnen diese Infos nochmal zur Verfügung stellen. Weil, wie gesagt, primäres Ziel und Zweck ist es, eben Cloud-Applikationen abzusichern. Natürlich können Sie es on-premise verwenden, aber rein aus dieser Latency-Sicht würde ich es gar nicht unbedingt für solche Sachen machen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, gut, ich nehme jetzt den Key Vault her, um in der Cloud mir eine PKI aufzubauen, genau. Dass Sie sagen, ich baue auch dann im Azure meinen Key Vault auf, dann haben Sie natürlich keine so hohen Latency-Zeiten und dann wird das vielleicht auch tatsächlich Sinn machen, aber das klären wir dann.
Genau, für Infrastructure as a Service. Und dafür ist es ja auch gedacht, für viele von den Infrastructure as a Service-Dingen. Was es schon gibt, so als bei Massendatenverschlüsselung, es gibt einen SQL-Server-Connector, der ist momentan im Preview, den kann man tatsächlich verwenden. Und was vielleicht ganz interessant ist, das wissen die wenigsten, das ist bei dem ganzen SharePoint Online OneDrive for Business, ist unten drunter per File Encryption. Das gibt es seit 2014. Das heißt, wenn ich heute im SharePoint oder im OneDrive for Business Daten ablege, dann hat man einmal diese unterliegende Sicherheit mit BitLocker. Das heißt, jetzt ganz, ganz grob gesprochen, im Microsoft-Rechenzentrum sind halt die Festplatten, auf denen die Daten irgendwo liegen. Die Festplatten sind BitLocker verschlüsselt. Aber obendrauf gibt es noch eine Per-File-Encryption. Das ist auch eine Massendatenverschlüsselung. Das heißt, jedes Dokument, jedes Datum, was ich in meinem OneDrive for Business oder in SharePoint Online ablege, wird als Datei, als File extra verschlüsselt, mit einem eigenen individuellen Schlüssel. Also nicht mit jeder mit demselben Schlüssel, sondern jeder hat einen symmetrischen Schlüssel und der ist geschützt mit einem Schlüssel, der in der HSM liegt. Das läuft schon so, völlig transparent. Das wird ausgeweitet auf Exchange Online. Das ist angekündigt für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und es ist auch angekündigt, dass nächstes Jahr die Möglichkeit besteht, diesen Schlüssel selbst zu generieren. Also einen eigenen Firmenschlüssel zu nehmen, den reinzulegen. Was bedeutet, alle Daten, die ich in SharePoint Online lege, werden mit meinem Schlüssel verschlüsselt, an den Microsoft nicht rankommt. Und damit habe ich halt eine Assurance, die deutlich höher ist. Also da muss ich eben nicht mehr dem Microsoft vertrauen, sondern habe halt eine Kontrolle, die deutlich höher ist. Natürlich kann ich so ein System immer noch hacken. Also wenn ich mich quasi in die Applikation reinhacke, dann kann ich im Namen der Applikation autorisierte Zugriff- und Krypto-Operationen machen. Die werden aber alle gelockt. Und das ist der große Unterschied. Ne? Die NSA nimmt sich den Schlüssel und die Daten, geht nach Hause, ne, und macht das. Ich merke das gar nicht oder sonst jemand. Und wenn ich jemanden habe, der es hackt, dann kann ich über die Logs, über die Audit-Trails genau sehen, auf was ist zugegriffen worden, was wurde gehackt, wie wurde das gemacht, wie lange war der drin. Und das sind ja Dinge, die ich wissen muss, ne? Also jetzt aus Information Assurance-Sicht. Azure RMS ist eben auch ein wichtiger Teil und den.
Frage, ja. Der SQL-Server Connector,
wie funktioniert der dann? Ich bin kein SQL-Server-Mensch, aber man installiert den quasi und damit kann der SQL. Bitte? Ja. Für On-Premise, ich weiß nicht, also man kann SQL ja auch in der Cloud laufen lassen. Ne? Und das ist, da muss man halt schauen, wie die Performance ist. Aber ja, theoretisch geht das.
Auf dieser Latency-Geschichte wieder.
Theoretisch geht das. Ne? Ja, für den normalen. Hm. Und damit kann ich, soweit ich weiß, zeilenbasiert verschlüsseln. Ne? Genau. Also da gibt's ja diese Möglichkeit, was im SQL ist. Ich bin kein SQL-Mensch, aber da wäre ich derjenige, der Ihnen quasi die Schnittstelle geben würde, wenn Sie der SQL-Mensch sind und Sie können das dann verwenden. Ne? Und das ist im Preview und kann verwendet werden, aber hat noch nicht den SLA von der Produktion. Ne?
Ja. Ein weiteres Einsatzszenario, bevor ich dann zum Azure RMS gehe, kann natürlich sein, ich meine, wir sind hier auf dem Technical Summit, ich weiß, es sind auch einige Entwickler dabei, ich weiß nicht, wer hier alles entwickelt. Oder wer eher IT-Pro ist, was man natürlich auch machen kann aus Sicht der Softwareentwicklung, man kann natürlich sagen, ich lege hier Zertifikate ab, die ich dann speziell für einen einzelnen Kunden zur Verfügung stelle oder für einen Partner und nur solange er lizenziert ist, kann er auf diese URI zugreifen und in dem Moment, wo er nicht mehr bezahlt, cutte ich den URI-Zugriff und in dem Moment kann er die Applikation nicht mehr starten, weil er das Zertifikat nicht mehr kriegt. Also solche Sachen kann man natürlich gerade bei diesen ganzen neuen Mietmodellen, die ja auch in den meisten Softwareentwicklungsunternehmen heute immer mehr zutage kommen, kann man dann eben sehr schön auch umsetzen. Und das ist halt eine einfache Möglichkeit, ohne dass Sie Ihre eigene DMZ aufbauen müssen, wo Sie eben dann auch solche Technologien nutzen können. Ich meine, da sind Sie dann in guter Gesellschaft, wenn Sie sich mal umschauen.
Ja, das hat nichts mit RMS zu tun. Alles etwas. Ja. Ja, genau.
Daten da haben wir, genau, da haben wir ja dann RMS.
Und das ist wichtig zu wissen, ne? Das, worüber wir hier reden, ne? Diese ganzen Sachen sind völlig transparent. Ne? Das heißt, bei RMS, da kommen wir gleich ein bisschen drauf, wobei wir nicht so tief reinsteigen können, das ist ja nochmal ein Thema für sich. Ja. Aber RMS ist ja dann nochmal ein speziellerer Schutz von Daten, der eben über das Address hinausgeht. Aber da ist erstmal einfach so, ich lege letztlich, ne, wenn ich als Deutscher denke, ne, also deutsche Cloud, aber wenn ich das nicht machen will, wenn ich die Vorteile der globalen Cloud nutzen will, was vielleicht die meisten tun wollen, ich lege Daten dort ab. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand meine Daten quasi dort wegnimmt und sie verwenden kann. Also das ist der Hintergrund. Wenn ich die Daten dort verschlüsselt ablege mit meinem Schlüssel, dann sind die nicht verwendbar, auch wenn jemand auf die Infrastruktur zugreifen kann. Das ist so ein Breach-Gedanke.
Gut. Dann gehen wir auch direkt in das Thema Reizmanagement Services rein. Und wenn wir uns eben das Thema Reizmanagement anschauen, das Reizmanagement-Thema ist ja aufgekommen eben, um eben die Daten zu schützen in dem Moment, wo sie ihren ursprünglichen Speicherort verlassen. Jetzt kann man sagen, okay, ich kann ja, um die Daten zu schützen, kann ich auch sowas hernehmen wie PGP oder irgendwelche anderen Encryption-Methoden, Blowfish. Da habe ich nur dann einen ganz großen und ganz entscheidenden Nachteil. Irgendwo muss ich natürlich die Information austauschen mit der entsprechenden Passphrase oder das Zertifikat, mit dem ich jetzt halt diese Daten verschlüsselt habe. Und ich kann eins nicht verhindern, dass der Benutzer, der diese Datei jetzt bekommen hat, auch irgendwas anderes damit macht, dass es sie weitergibt. Das heißt, ich muss dann meinem Gegenüber vertrauen und mit dem Reizmanagement-Service sind sie eben in der Lage, zum einen eben die Verschlüsselung vorzunehmen, aber eben zum anderen auch zu sagen, was darf der Empfänger dieser Datei tun. Und wir sind eben beim Reizmanagement-Service mittlerweile so weit, dass sie jede Datei verschlüsseln können. Also wir sind nicht mehr auf reine Office-Dateien beschränkt. Das heißt, Sie können jede einzelne Datei, die Sie im Filesystem haben oder irgendwo eben ablegen wollen, können Sie verschlüsseln. Müssen es natürlich nicht, das ist das andere Thema. Aber sie sind eben in der Lage zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein JPEG oder ich habe eine Textdatei, ich habe ein XML-Dokument und ich möchte diese Datei jetzt schützen und sage, ich stelle die dem zwar zur Verfügung, aber er darf sie zum Beispiel nur lesen. Er darf sie dann nicht drucken, der kann keine Screenshots machen. Natürlich kann er abfotografieren. Ja? Die Möglichkeit gibt es natürlich nach wie vor. Wir haben uns auch Ansätze überlegt, das ist ja kein, sage ich mal, an der Stelle kein Geheimnis. Man hat sich Gedanken gemacht, naja, wie kann man sowas verhindern? Man könnte natürlich jetzt halt sagen, okay, man verwendet die Kamera und sieht, wenn da eine Veränderung kommt, würde man sofort das Bild ausblenden in dem Moment, wo eben was ins Kamerabild kommt. Das Thema ist natürlich gerade im Datenschutz in Deutschland, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja? Wenn in dem Moment, wo wir darüber reden, sagt jeder sofort, um Gottes Willen. Die meisten kleben ihre Kamera zu. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele Firmen sie unterwegs sind, aber ich sehe das verdammt oft, dass die Kameras abgeklebt sind, dass die Leute sagen, nee, ich will meine Kamera zu haben, ich will gar nicht, dass mich jemand sieht. Und damit sind natürlich solche Themen auf einmal obsolet. Also wir brauchen darüber auch dann gar nicht diskutieren, weil wir dann an der Stelle das Thema haben.
Aber letztlich ist es halt so, dass bei solchen Daten, ich meine, es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit. Und wenn ich jemanden berechtige, ne, auf Daten zuzugreifen, dann ist es natürlich schwierig, der kann sich es auch abschreiben. Wenn es ein Text ist, kann ich einen Kugelschreiber nehmen. Also ich kann ihn ja nicht blenden oder so. Das Problem ist eigentlich dieser unberechtigte Zugriff. Wie kann ich verhindern, dass jemand, der nicht autorisiert ist, darauf zugreift? Ne? Irgendwo muss ich ein Vertrauen haben. Aber was nochmal interessant ist, deswegen haben wir es auch unten drunter geschrieben, wenn man jetzt im Access Management Terminologie, ne, also Security Management sich überlegt, dann ist RMS tatsächlich ein Non-Discretionary Access Control. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, genau dadurch, dass ich zumindest bei Enlightened File Types, Native File Types sagen kann, wie ist damit umzugehen, dass ich als Data Owner sagen kann, wie mit der Datei zu verfahren ist. Also nicht discretionary, das ist eigentlich das, was wir im normalen Umfeld, wenn wir nicht gerade beim Militär arbeiten, kennen, dass ich, das ist der Diskretion desjenigen unterliegt, der das Datum kontrolliert und nicht der, dem es gehört. Das heißt, wenn ich jetzt ein normales File, auch wenn es PGP verschlüsselt ist, weitergeht und wird es entschlüsselt und der, der es hat, kann nach seiner Diskretion machen, was er möchte damit. Ein non-discretionary bedeutet, ich als Data Owner kann sagen, hier, der Herr Wilhelm, der darf das lesen und drucken und Sie dürfen es vielleicht lesen und Sie dürfen gar nichts und das kann man nicht mehr ändern. Ne? Das ist das Non-Discretionary, was einen deutlich höheren Information Assurance bedeutet.
Ja, was vielleicht auch noch ein zusätzlicher Punkt ist, der vielleicht, bevor ich es vergesse, auch da noch mit reinspielt, ist natürlich, wenn Sie heute eine Datei erhalten, die mit PGP verschlüsselt ist, dann wissen Sie in der Regel vielleicht als Empfänger, woher die Datei kommt, aber wenn ich die Datei jetzt weitergebe, die verschlüsselte, und der Dritte öffnet die, sieht er nicht, woher die kommt. Das heißt, er kann gar nicht anfragen und sagen, ich brauche jetzt die Rechte. Wenn Sie eine Reizmanagement-verschlüsselte Datei haben, kriegen Sie auf alle Fälle die Transparenz, dass Sie sehen, wer ist der Owner dieser Datei, wo können Sie die Rechte anfragen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Thema Reizmanagement an der Stelle. In der Industrie ist es so, dass wir eben in der letzten, also gerade in den letzten 2 Jahren sehr viel Zeit investiert haben, eben um die zu unterstützen. Hier ist es so, dass gerade eben in der Industrie sehr oft ein Datenaustausch mit Dritten stattfindet, einfach mal nur, um eine Ausschreibung zu machen. Wenn Sie jetzt das Automotive als Beispiel nehmen, dann ist es so, da werden Bidding-Prozesse gestartet. Das heißt, ich starte als zum Beispiel Daimler und sage, ich möchte jetzt wissen, wer kann mir am günstigsten dieses Teil produzieren oder zu welchen Konditionen, mit welcher Absicherung. Und dazu muss ich ihm natürlich Detailinformationen liefern, sonst kann der das gar nicht machen. Und hier ist es soweit, dass wir eben solche Sachen wie JT2Go, was ja ein offener Standard ist, den die Siemens ursprünglich mal entwickelt hat und die Siemens hat das jetzt eben auch in ihrem JT Viewer eingebaut, dass sie eben kostenfrei auch dann diese JT-Formate öffnen können. Dann haben sie eine komplett 3D-Grafik, die sie zoomen können, in die einzelnen Layer reingehen, in die Bemaßungen reingehen können, aber sie können die nicht extrahieren. Und was sie zum letzten Endes auch tun können, ist, am Ende des Bid-Prozesses können sie sagen, ist die Datei ungültig. Oder im Zweifelsfall, wenn Sie sagen, ich habe jetzt das Gefühl, dass irgendwo die Datei missbraucht wird, das kann man eben auch über ein Logging dann nachvollziehen, wo die Dateien geöffnet wurden und von wem, können Sie auch die Datei eben direkt remote killen. Und sagen Sie, okay, die Datei ist zurückgezogen, machen praktisch eine Revocation, schicken eine Information an alle Teilnehmer, die Sie die Datei auch zur Verfügung gestellt haben und sagen, der soll sich bitte die neue Datei holen. Und das ist natürlich für die Industrie ein wahnsinniger Fortschritt, weil die sagen können, okay, sie können jetzt die Daten rausgeben, haben nicht dann am Ende diese Produktpiraterie, wo dann irgendwelche Leute mit den Originalteilen arbeiten können, weil sie die Maße und alles kennen, aber nehmen minderwertiges Material und verkaufen es dann am Schwarzmarkt. Ich meine, das ist jedem ein Begriff, was da passiert ist in den letzten Jahren. Und das war eben auch für uns ein Treiber, wo wir in den letzten Jahren sehr viel Zeit investiert haben. Wir werden hier auch ganz aktiv weitergehen. Wir beschäftigen uns gerade aktuell auch sehr stark im Bereich Versicherung, Finanzwesen, um die eben auch zu unterstützen, dass die eben auch eben auf ihre speziellen Themen unterstützt werden. Und auch wenn Sie sagen, okay, wir haben da eine tolle Idee, wir haben einen Bereich, wo wir eben diesen Schutz brauchen könnten und wir müssen da ein bisschen mehr machen, dann kommen Sie auf uns zu, wir werden Sie da mit Sicherheit nicht hängen lassen. Also wir versuchen da gerne zu unterstützen. Gut, wie funktioniert das Ganze?
Ich habe gerade noch eine Frage. Ja.
Also das heißt aber, der Client, auf dem ich die Daten öffne, muss natürlich RMS unterstützen.
Mhm. Ja.
Und wie sieht es mit den Non-Windows-Clients aus? Gibt es da schon Unterstützung?
Sehr gute Frage. Also wir haben zum einen die klassischen Betriebssysteme, sage ich mal, im Bereich des Öffnens. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt eine RMS-geschützte Datei öffnen, ich habe einen Mac oder ich habe einen Windows-PC, können Sie es da aufmachen, Android, iOS, Windows Phone, ist alles out of the box unterstützt. Wir haben jetzt seit knapp 2 Monaten haben wir auch Linux in der Unterstützung, allerdings nicht als Viewer, sondern vom Software Development Kit. Und das hängt dahin, weil wir gesagt haben, eben für die Entwickler, die eben Anwendungen in dieser Art programmieren, wie zum Beispiel eben Antivirus oder eben Intrusion Detection Software, die eben prüfen möchte, irgendwelche Packet Inspection machen möchte, schauen möchte, was liegt da drinnen, dass die eben meistens auf Linux laufen und deshalb ist es eben auch eben freigegeben worden als SDK. Ich denke mal, da wird es auch mit Sicherheit in der nächsten Zeit dann den passenden Viewer noch geben für die entsprechenden Dateien.
Aber nativ ist es halt mit der Office 2016 Suite auf Mac auch komplett. Also das ist genau. Quasi genauso wie auf dem Windows. Auch, dass ich multimandantenfähig bin, also wenn ich verschiedene Aber Konten habe.
Microsoft-App dann. Also ich sage jetzt mal auf dem
Apple. Genau, Sie kriegen...
Microsoft-App, ich kann jetzt nicht hingehen mit dem normalen E-Mail-Client dann...
Ich könnte, wenn der E-Mail-Client enlightened ist. Also wenn der Entwickler des E-Mail-Clients das macht. Und es gibt ja immer mehr Applikationen, die das mit einbauen. Man kann eigentlich sehen, dadurch, dass das quasi de facto eine Form von Standard ist und durch das Azure RMS halt auch die Möglichkeit der Kollaboration ist, dass sich das wahrscheinlich noch deutlich weiter verbreiten wird, als es heute ist.
Wir sehen an der Stelle ist es vielleicht auch ganz wichtig, ich sage mal, Sie als Kunde, wenn Sie sagen, okay, ich habe halt einfach 90% iOS-Infrastruktur und Sie wollen das haben, ja, dann macht natürlich der Druck, wenn eine Apple das Ganze von den Kunden entsprechend zurückgespiegelt bekommt und sagt, ich möchte aber nicht jetzt das Outlook verwenden auf meinem iOS, sondern ich möchte bitte den klassischen Mail-Client auf dem iOS verwenden, dann kann man natürlich auch hier auf die Apple zugehen und sagen, okay, gut, wir wollen das hier bitte, dass das integriert ist. Der Punkt ist, wir haben überlegt, ob wir das selber machen und wir sagen, okay, wir integrieren das in diese Mail-App. Das Problem ist an der Stelle, wir wissen nicht, wann die irgendwelche Updates machen. Wir haben mit denen keine Vertragsvereinbarung. Wir haben das versucht und sind dann irgendwann abgekommen, weil wir gesagt haben, das macht keinen Sinn. Also ein ähnlicher Fall war eben, dass wir eben den Acrobat-Reader zum Beispiel eben unterstützen. Da haben wir angefangen. Wir hatten auch die erste Version mit dem Acrobat-Reader da. Und es hat sich so schwer herauskristallisiert, diese Zusammenarbeit mit Adobe, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, gut, hilft nichts. Wir bauen es einfach in unseren eigenen Viewer rein. Das ist auch die gleiche App. Das heißt, es ist eine RMS-Sharing-App und die ist auch gleichzeitig der Viewer für die entsprechenden Dateiformate und damit können Sie dann auch zum Beispiel ein PDF, das encrypted ist, auch aufmachen. Ja, also ist leider so, dass die Zusammenarbeit mit anderen Firmen nicht ganz so leicht ist immer.
Aber ich würde sagen, weitere Fragen zu RMS, wir sind den ganzen Tag
genau.
da. Ne?
Ja, genau. Also, wenn wir jetzt halt uns das Thema RMS anschauen, wie funktioniert RMS? In dem Moment, wo ich jetzt halt als Client, also mit meinem Benutzer-Client komme, ob das jetzt ein Windows oder ein Mac ist, und ich sage, ich möchte eine Datei verschlüsseln, gehen wir mal zum Beispiel, nehmen wir das einfachste Beispiel erstmal her. Wir sagen, wir sind im Office im Outlook drinnen und ich möchte jetzt eine PowerPoint-Datei versenden, dann kann ich im Outlook sagen, okay, ich möchte diese Datei verschlüsseln. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte sie verschlüsseln, baue ich die Verbindung auf, das erste Mal zum Reizmanagement-Service. Und der Reizmanagement-Service gibt mir dann eben einen Key-Pair und stellt mir das zur Verfügung, damit ich eben einmal diese Public-RSA-Key habe, mit dem ich dann meinen Teil verschlüsseln kann, mit dem ich sagen kann, okay, da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf, welchen Teil dann verschlüsselt wird mit diesem Public-Key. Diesen Key, den Austausch, der findet genau einmal statt. Und zwar eben, wenn ich mich an dem Client das erste Mal zum Reizmanagement-Service connecte. Wenn ich danach die Verbindung wieder aufbaue, sieht er ja schon lokal, okay, gut, der hat schon den Key. Und dann kann ich immer auch ohne Online-Verbindung zum Reizmanagement-Service hin, kann ich dann eben Encryption-Zeremonien einleiten und kann sagen, ich kann jetzt halt eben dann Verschlüsselungen machen. Dann gehe ich eben her und verschlüssel jetzt halt mit einem zufällig generierten AES-Key, an der Stelle wieder symmetrischer Key, weil es schneller ist, verschlüssel ich jetzt die Datei oder E-Mail oder whatever, was ich eben dann zur Verfügung stellen möchte. Und dieser Inhalt ist jetzt praktisch dann einmal als Encrypted-Datei in der Datei vorhanden. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, ich stelle dann praktisch meine Richtlinie. Ich sage, welche Benutzergruppen dürfen denn jetzt halt auf diese Dateien zugreifen oder vielleicht auch einzelne Benutzer. Benutzergruppen haben natürlich den Vorteil, dass ich sagen kann, die sind dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein Vorstandssekretariat habe, dann wechseln da ja auch die Sekretärinnen. Das heißt, wenn jetzt die Sekretärin wechselt und die muss jetzt auf alte E-Mails zugreifen, wäre es natürlich blöd, wenn die alle personalisiert mit dem Zugriffsrecht wären, sondern ist sinnvoller, eben eine Gruppe hinterlegt zu haben, weil dann weiß ich, okay, wenn die in der Gruppe ist Vorstandssekretariat, darf die automatisch auf solche E-Mails wieder zugreifen oder auch auf Dateien. Man kann natürlich auch gezielt darauf hingehen und sagen, okay, ich möchte aber auf einzelne Benutzer die Rechte setzen, um einfach sicherzustellen, dass nicht irgendein anderer, der als Nachfolger kommt, an solche Informationen rankommt. Aber das muss man einfach dann selber auch entscheiden. Und was dann passiert ist, dass eben dann diese Richtlinie zusammen mit dem symmetrischen Key in den Header gepackt wird, der Datei. Und dieser Teil des Headers, der wird jetzt mit dem Public Key, mit dem RSA Key, ihrer Organisation verschlüsselt, sodass man eben dann beim Nutzen, also in dem Moment, wo ich die Datei aufmachen möchte, kann ich dann eben sagen, ich habe jetzt halt praktisch meine zwei Teile. Einmal den verschlüsselten Hauptteil als geschütztes Dokument zusammen mit der signierten und verschlüsselten Richtlinie, sodass ich sage, ich kann jetzt halt diese Datei verschicken. Und wenn jetzt halt jemand diese Datei öffnet, dann passiert jetzt halt eins, der Header dieser Datei wird an den Reizmanagement-Service übermittelt. Der Reizmanagement-Service kann jetzt halt mit dem RSA-Key, und zwar mit dem privaten Teil, der in ihrer HSM liegt, oder mit dem Bring-Your-Own-Key-Thema aus dem Key Vault, eben im Key Vault liegt, und kann jetzt mit dem Key den Header aufmachen, kann reingucken und kann jetzt halt sagen, okay, der Benutzer, der ist authentisiert. Das ist der erste Schritt, der kommt ja erstmal schon authentisiert, damit weiß ich, welcher Benutzer ist das. Und jetzt kann ich sagen, okay, der Benutzer hat jetzt laut Richtlinie Leserecht und dann gebe ich genau diese Information mit dem symmetrischen Key zurück an die Applikation und die Applikation kann jetzt halt mit den entsprechenden Rechten diese Datei zur Verfügung stellen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Genau. Ich habe das einfach... Genau, das sind nochmal die Bilder ein bisschen im Detail dazu.
Genau, und da kommt genau wieder genau. Da kommt quasi die Problematik rein.
Dann darfst du wieder weitermachen.
Ich gehe gerade nochmal einen zurück, weil das ist das Wichtige. Ne? Genau das, was wir gerade gesagt haben. Ich kann das egal wohin ablegen, weil nur der Organisationsschlüssel kann das noch öffnen. Also nicht wie bei PGP, ich schicke jemand anderes und der kann das öffnen, sondern nur der Organisationsschlüssel kann diesen Header-Teil öffnen, wo der Schlüssel drin liegt, der symmetrische Schlüssel, der ist für jedes Dokument einzeln und die Richtlinie drin liegt. Und da ist genau die Problematik, wenn man so will. Dieser Organisationsschlüssel kann jedes Dokument letztlich öffnen oder mit diesem Organisationsschlüssel kann ich jedes Dokument öffnen. Und dieser Organisationsschlüssel, Mandantenschlüssel, Tenant Key, das auch in der Dokumentation werden diese Worte immer durcheinander geworfen, bedeuten aber alle dasselbe, der wird standardmäßig von Microsoft generiert. Das heißt, wenn ich den RMS-Dienst abonniere, wenn ich mir eine Lizenz kaufe, den Tenant einrichte, wird automatisch dieser Organisationsschlüssel erstellt, von Microsoft erstellt, der liegt in der HSM und Microsoft verwaltet den. Das heißt, der ist sehr, sehr stark geschützt. Aber wenn ich den erstelle, muss ich ein Backup davon machen. Das ist einfach aus Business Continuity Sicht wichtig. Ich kann ja sagen, okay, die sind sicher in dieser HSM drin, so sicher, ich kriege nicht mehr raus, aber aus Business Continuity Sicht muss ich den Schlüssel haben, damit ich im Notfall, Microsoft geht pleite, keine Ahnung, diesen Schlüssel haben kann. Microsoft muss das auch tun, das heißt, Microsoft hat ein Backup dieses Schlüssels und hat also die technologische Möglichkeit, diesen Schlüssel auch rauszugeben. Das heißt, wenn die NSA mit dem Patriot Act kommt und sagt, gib mir mal den Backup von dem Schlüssel, kriegt der Kunde ja nicht mit, soll er ja nicht mitbekommen, dann kann Microsoft, könnte Microsoft das machen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Genau, aber das ist eben dann auch der Punkt, warum wir eben gesagt haben, mit Bring Your Own Key, wo wir eben die Möglichkeit nicht mehr haben, dann können wir den Key nicht rausgeben Und somit sind Sie eben auf der sicheren Seite, dass Sie auf jeden Fall involviert werden müssen, weil die müssen zu Ihnen kommen. Wir können an der Stelle, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich möchte was ganz, ganz wichtig zum RMS, weil es einfach viele denken, naja, aber die Microsoft ist ja mein RMS-Betreiber und wenn ich dann meinen Schlüssel irgendwann einmal verloren habe, dann kann ich ja zu Microsoft gehen, die können den ja wieder herstellen. Nein. Genau. Das ist eine reine Cashbox an der Stelle, was wir haben. Wir haben eine Cache-Konfiguration von unserem HSM-Modul und das ist eben so eine der Konfigurationen, die man machen kann. Und Cache heißt an der Stelle Read-Only. Ich kann nichts aus dieser Box rausnehmen. Ja, also das heißt, wenn Sie den Schlüssel verlieren,
können Sie den Schlüssel wieder bekommen. Das ist aber der Business-Continuity-Aspekt. Ne? Das heißt aber andersrum genauso, ne? wenn ich RMS nutze, je nachdem, also viele Leute nutzen RMS einfach und machen sich darüber vielleicht keine Gedanken. Vielleicht auch, weil sie der CISO nicht da ist oder gar keinen haben, aber das ist etwas, was ich auch machen kann. Das heißt, ich kann zu Microsoft gehen, es gibt einen Prozess, der ist dokumentiert, wir haben den Link mal reingehängt, wie ich diesen Schlüssel, meinen Schlüssel von Microsoft, der von Microsoft gemanagt ist, von Microsoft übergeben bekomme. Es ist nicht kein einfacher Prozess, ich muss mich wirklich validieren, dass ich wirklich derjenige bin. Da gibt es einen speziellen Verschlüsselungskit, mit dem das dann verschlüsselt wird, so dass ich diesen Schlüssel sicher übertragen bekomme und halt auch sichern kann. Nichtsdestotrotz, standardmäßig, Microsoft kümmert sich drum, das heißt, ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen, außer reicht mir die Sicherheit. Ne? Also ich sag mal, normalerweise, viele sagen, eigentlich reicht mir das. Also ja, wenn die NSA die Daten lesen will, sollen sie lesen. Ne? Wenn sie, wahrscheinlich kommen sie eh bei mir durchs Fenster, wenn sie sie wirklich haben wollen. Aber wenn es mir nicht raus ist, aus Security Assurance Gründen, dann eben genau, bring your own key. Bring your own key bedeutet, ich erstelle meinen eigenen Schlüssel und lade den sicher zu Microsoft hoch. Ne? Also so einfach ist es eigentlich. Ne? Also ich habe so eine kleine Box, das reicht, so eine ganz, ganz kleine, billige Box, ne? Das heißt, so ein Ding kostet ungefähr 4.000 Euro. Das ist günstig, ne? Die großen HSMs, das ist ja diese Sache. Ne? Wenn man sagt, ne? PKI mach ich bei mir sicher, ich kaufe mir eine HSM, ich muss die ausfallsicher haben, dann hängen wir noch ein paar Nullen dran. Das wird echt teuer, wenn man das in so einem richtigen professionellen Rahmen bedienen will. Ne? Und das ist eben auch so toll, dass man diese sehr, sehr teure Infrastruktur einfach mitnutzen kann für quasi sehr, sehr wenig Geld. Dadurch, dass ein bisschen in eigener Sache, dadurch, dass es relativ teuer ist, haben wir als Partner das als erstes mal als Dienst angeboten, dass wir das für Kunden machen. Also wir erstellen diese Schlüssel für Kunden. In der Session danach können wir das mal zeigen, wie es funktioniert, auch ein bisschen erzählen, wie es das drumherum ist. Also so eine kleine Box, die kann genau eine Security World, das heißt, die kann immer nur einen Kontext herstellen für einen einzigen Mandanten und wenn man das erstellt hat und das Backup gemacht hat, dann wird die einfach wieder reset, Factory Reset, und ich kann den nächsten Kunden quasi bedienen. Aber das Wichtige dabei ist, ich erstelle den Schlüssel, ich mache das Backup des Schlüssels, das ist kein Backup, was auf Datei geht, sondern das ist ein Backup, was auf Smartcards geht. Das sind auch Prozesse dahinter vom Hersteller, von Thales, die ich nicht umgehen kann. Das heißt, ich muss mindestens 3 Smartcards für ein Backup machen, von denen 2 verwendet werden, um das wiederherzustellen, nämlich eine Segregation of Duty habe. Weil der Gedanke dahinter ist natürlich, wenn ich so einen Schlüssel habe, der so wichtig ist, dann darf keine einzelne Person den Zugriff auf diesen Schlüssel haben. Ich muss eine Segregation of Duty, mindestens 2 Personen müssen es sein, die ihre Smartcard reinstecken und ihr Schlüssel wiederherstellen.
Vielleicht hier ein Ding aus der Praxis, also wie das bei vielen Firmen gehandhabt wird, wo wir sowas umsetzen. Ja. Da ist es so, dass die Smartcards eben in Anzahl der Geschäftsführer eben dann generiert wird, die eben existieren in den Firmen. Und dann wird dann praktisch die Smartcard wirklich auf die Geschäftsführer verteilt und man sagt dann, okay, dass man sagt, zumindest 50% von denen müssen zum Beispiel eben da mit dabei sein. Die müssen ihre Smartcard dann entsprechend bedienen können, mit ihrem PIN dann entsprechend. Und damit stellt man natürlich sicher eben, dass wir hier eine saubere Trennung haben, dass nicht einfach irgendjemand mal schnell das Ganze kidnappt und sich dann die Daten quasi dann auf diesem Wege aneignet.
Ja. Plus ich verdoppelte. Ne? Das genau. Heißt, ich hab 3 Geschäftsführer, dann mache ich 6 Smartcards und 3 müssen verwendet werden und die anderen 3 kommen in den Banktresor zum Beispiel. Das sind aber organisatorische Prozesse, die wir mit dem Kunden vorher abstimmen. Da gibt es keinen Plan, sondern muss man sich überlegen, wie mache ich das am sinnvollsten. Dass ich auf der einen Seite die Vertraulichkeit habe, also es gibt mindestens 2 Personen, die das gemeinsam machen müssen, vielleicht auch 3, vielleicht auch 4. Ich glaube, bei euch sind es 4, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also das gibt dann mehrere Personen, und ich muss ja die Verfügbarkeit haben. Was passiert, wenn eine Smartcard verloren geht oder kaputt geht, was ja als solches nicht schlimm ist, dann muss natürlich dann Ersatz für da sein. Ne? Und wenn eine verloren geht, kann ich mit den Smartcards auch wieder eine weitere neue erstellen und so weiter. Also diese ganze Technologie ist absolut ausgereift. Ne? Das wird ja nicht nur hier verwendet, sondern das wird ja, ich sag ja, ne? 25 NATO.
Also bei einem unserer Automotive-Kunden ist es so, dass die 8 Smartcards ausgestellt haben. Und die verlangen 80% der Smartcards eben, dass die da sind. Und die lassen es uns nicht zu, weil sie einfach sagen, ihnen ist das Thema einfach so heikel, da geht es wirklich um Konstruktionsdatenschutz, also wirklich der Marktvorteil, den sie haben, und da wollen sie einfach sicherstellen, dass das nicht einfach irgendjemand mal schnell holen kann.
Also letztlich ist es auch so, es ist halt eine günstige Art und Weise, halt eine Erhöhung der Information Assurance zu haben. Man muss ja mal überlegen, was ist mein Risiko, was muss ich ausgeben, um dieses Risiko zu vermeiden oder zu reduzieren. Und wenn das bedeutet, ich muss 60.000 Euro für meine eigene HSM-Infrastruktur ausgeben, dann wird vielleicht der Controller sagen, das Risiko ist nicht so hoch. Aber wenn es bedeutet, ich muss einmal, keine Ahnung, 4.000 Euro ausgeben, dann wird er sagen, okay, das passt. Also wenn ich jetzt das ganze Zeug in die Cloud gebe, und wir haben Kunden, die auf dieser Basis erst in die Cloud gehen können. Also die vorher quasi gesagt wurde, dass die bestimmte Dienste zumindest können wir nicht machen, aber auf der Basis geht es, weil da eben diese Assurance gegeben ist. Natürlich kann Microsoft ihr eigenes System hacken. Natürlich können Hacker irgendwo reinkommen. Aber da haben wir dieses Logging. Also es ist einfach Risikobetrachtung. Es ist kein Allerheilmittel, aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Erhöhung. Zum Lebenszyklus vom Key. Wir haben überall noch ein paar Links reingehängt, weil da gibt's echt, da kann man sich wirklich, da kann man Wochenenden mit verbringen auf dem Sofa und das alles lesen. Das ist auch ganz interessant.
Alles ein bisschen knapp.
Genau.
Ja.
Die brauche ich nicht. Deswegen, ich sage, wir machen es als Firma, machen wir es als Dienst für Partner. Die Frage ist, wie viele Schlüssel brauche ich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel klassischerweise sage, ich möchte gerne Azure RMS nutzen und ich möchte, und das war's, ja, ich habe einen Schlüssel, den ich eigentlich brauche, einen Tenant Key. Also wenn ich eine große Firma bin und sage, ich habe 20 Niederlassungen, die sollen alle ihre eigenen Tenants haben, dann habe ich mehrere Schlüssel. Und vielleicht bei Azure Key Vault kann man sich überlegen, wie viele Schlüssel will ich generieren. Aber theoretisch brauche ich nur einen Schlüssel für alle Dienste, theoretisch. Ne? Und dieser Schlüssel wird ja in dem Sinne nicht verwendet. Der ist ja nicht irgendwo draußen, der bleibt in der Box drin. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei Microsoft gehandelt, also wie lange der lebt. Ich weiß, dass der AD-RMS-Schlüssel 250 Jahre Gültigkeit hat, ne? Weil man braucht den nicht zu ändern. Ich komme ganz zum Schluss nochmal drauf, welche Key-Operationen ich tatsächlich durchführen müsste und warum.
Ja. Aber ich formuliere vielleicht die gleiche Frage.
Genau.
Eine 300, 400 Euro Rechnung für den Service, der kommt vorbei, ich stecke die Karten rein und dann haut er mit seiner Box wieder an.
Ich kann Ihnen gerne im Nachgang unseren Flyer geben, ne? Weil das, genau das bieten wir an. Wenn auch nicht für 400 Euro, weil nicht die Technologie ist das Wichtige, sondern dieser ganze Prozess außenrum. Ne? Das ist das, was wir halt quasi als Komplettdienstleistung, ne? Mit Unterlagen, mit Vier-Augen-Prinzip, es müssen immer vier Leute sein, zumindest bei uns, die das dann durchführen. Und wie macht man das, wenn ich 6 Smartcards habe und 4 Leute nur habe? Auch da,
also
haben wir uns was ausgedacht.
In der Demo nachher zeigen wir es, wie es funktioniert, wirklich auch, technisch, dass sie es sehen können. Ja, es ist jetzt halt nicht wirklich ein großer Zauber, aber man muss sich reinlesen, man muss sich Gedanken machen. Mhm. Und das ist genau der Punkt und das ist das, was die Firma halt gesagt hat, die Expert Circle. Wir bieten das als Service an. Wir haben das festgestellt, das ist ein Need, den manche Kunden haben. Die sagen, die wollen sich nicht mit einer HSM-Technologie auseinandersetzen. Was bedeutet das? Wie mache ich ein Backup? Wie sichere ich diese Daten? Wie mache ich die Prozesse außenrum? Sondern ich kaufe einfach diesen Service ein, lass meine Leute schulen, zeige denen das entsprechend und dann können die das auch selber machen. Das heißt, sie können das Ganze sogar im Zweifelsfall so machen, sie können trotzdem ihre eigene Box kaufen, ja, also sagen, ich will die aber trotzdem selber haben. Und dann machen Sie das genau mit dieser Box und dann müssen Sie die auch nicht resetten, sondern nehmen Sie einfach die fertige Box, so wie sie ist, schmeißen sie in den Tresor und wenn man dann diese Box wieder braucht, weil man vielleicht dann doch den Key aus Versehen in der Cloud gelöscht hat, weil irgendeiner gemeint hat, er ist jetzt ganz besonders lustig, geht in Key Vault und lösch mal den Key. Ich brauche den gerade nicht mehr, dann habe ich ja ein Problem, dann muss ich den Key wieder reinkriegen. Und das können Sie eben dann auch mit Ihrer eigenen Box dann auch wieder selber tun. Dann, ja?
Also theoretisch brauche ich es dann nicht mehr dafür. Ne? Aber die Antwort ist einfach, ich brauche das nur zum Erstellen des Schlüssels und danach brauche ich sie nicht mehr. Es ist nicht, dass ich die Box irgendwie mit Azure kommunizieren muss oder ähnliches, sondern tatsächlich brauche ich es nicht.
Oder wenn Sie einen Key-Rolling-Prozess machen wollen, Sie sagen, okay, jetzt will ich aber trotzdem einen neuen Key generieren, okay,
aber das,
und dann bräuchten Sie praktisch wieder
die Box. Dafür gibt es sehr, sehr wenig Gründe,
genau,
das zu machen.
Ja.
Wie funktioniert das Ding, Schlüssel zu übertragen? Ich gehe nicht so detailliert drauf ein. Ich habe mal die Dokumente, hinten sind die Links noch drin von Thales. Es gibt ein Dokument, was es ganz, ganz genau erklärt. Aber letztlich ist es so, ich erstelle meinen eigenen Schlüssel in der HSM. Das ist ein Schlüssel, von dem ich ein Backup machen kann und ein Backup machen muss. Der hat spezielle Rechte in der HSM, nämlich das Recht, dass ich ein Backup dafür machen kann. Das ist alle Schlüssel, die bei Microsoft drin liegen, haben dieses Recht nicht. Standardmäßig hat man dieses Recht nicht in einem operativen Gerät, sondern ich mache das nur, um das Backup zu machen. Dann gibt es ein Bring-Your-Own-Key-Toolset und das enthält das öffentliche Zertifikat der Hardware, die bei Microsoft steht. Deswegen gibt es für jede Region ein eigenes Toolkit. weil diese Regionen sind unterschiedlich, es ist eine unterschiedliche Hardware und diese Hardware wird nicht von Microsoft erstellt, dieser Schlüssel, sondern der wird von Thales erstellt, vom Hersteller. Das heißt, ich kann dieses Coolset laden und ich kann das auch überprüfen und dann überprüfen tue ich es, indem ich den Hash mir raushole und gucke, was ist der Zertifikatshash und gehe zu Thales und gucke bei Thales nach, ob der auch der richtige Hash ist. Also es ist noch nicht mal, das läuft alles über den Hersteller Thales.
Also wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben das falsche Toolset runtergeladen, haben sich dann beschwert, haben dann bei uns einen Call aufgemacht. Genau. Ja, warum kann ich den jetzt nicht hochladen? Dann haben wir eben rausgefunden, okay, die haben das falsche Toolset verwendet. Also die haben halt dann für Asia zum Beispiel das Toolset runtergeladen und damit kann ich halt dann nicht in die Security World Europe gehen.
Punkt. Genau, weil das, was halt passiert ist, ich erstelle eine Kopie des Schlüssels. Also den Schlüssel, den ich habe, der ist noch in der HSM drin, da stelle ich eine Kopie, die eben eingeschränkte Rechte hat, die eben die Operations-Rechte hat und kein Backup-Recht mehr hat. Und die verschlüssele ich in der Hardware, also ich lade dieses Bring Your Own Key Toolset in die Hardware rein und in der Hardware verschlüssele ich meinen Schlüssel mit dem Key Encryption Key von dem, also dem öffentlichen Schlüssel von der Hardware, in die ich sie laden will, also zum Beispiel das für Europa. Den kann ich dann exportieren, das ist eine Datei, die dann exportiert wird, die aber eben komplett verschlüsselt ist und damit nicht nutzbar ist. Die Datei übertrage ich dann übers Internet per PowerShell in die Security World von Microsoft und die wird in die Hardware reingeladen und in der Hardware dort wird er entschlüsselt. Und damit ist der Schlüssel dann in der Hardware dort und verlässt die Hardwaregrenzen nie. Also dieser Plaintext-Schlüssel, mit dem ich arbeiten kann, bleibt in der Hardware und verlässt diese Hardwaregrenzen dadurch nie. Wenn ich das nicht machen möchte, dann setze ich mich in ein Flugzeug mit meinen Smartcards und fliege zu Microsoft und mache es direkt vor Ort. Das ist eine Möglichkeit, die zumindest noch existiert, offiziell. Ja. Ich weiß es nicht, wie lange es den noch geben wird, weil tatsächlich war es so, das war die erste Möglichkeit. Als das Ganze angefangen hat, da musste man nach Redmond fliegen mit seinen Smartcards und musste es dort einspielen. Ne? Und diese Möglichkeit mit dem Key Encryption Key, die kam erst später.
Also wir sind gestern Abend leider erst sehr spät darauf gekommen, dass das immer noch auf der Webseite so drinnen steht. Ich war der Meinung, dass das mittlerweile eben nicht mehr angeboten wird, weil das natürlich auch ein zusätzliches Sicherheitsrisiko für uns ist, weil dann praktisch der Kunde ja kommt ins Rechenzentrum und es sollte eigentlich nicht mehr passieren. Wir haben dieses Jahr eine solche Aktion noch gehabt, das weiß ich. Das war genau nämlich während der Hannover Messe und dann haben wir die Zeremonie praktisch am Telefon mitverfolgt mit den Kollegen, die in den USA noch waren, weil der Product Manager zu der Zeit eben auch auf der Hannover Messe war und von dem her haben wir das hautnah mitbekommen, aber die sind dann wirklich nach Redmond nochmal geflogen. Aber sollte eigentlich nicht mehr sein, also wen es wirklich interessiert, also wir werden es auf alle Fälle gerade ziehen auf der Webseite, da steht es im Moment noch drinnen und wenn es nicht mehr so ist, ich habe auch die Leute von der Doku schon drauf angehauen, also wenn das nicht mehr so sein soll, dann werden die das auch jetzt dann die Tage rausschmeißen. Das heißt, dann werden sie es, wenn sie es da nicht mehr lesen können, dann gibt es diese Operation nicht mehr. Also wenn sie den Flug buchen wollen, dann schnell, ja, gleich alles einstellen, dann können sie noch vielleicht nach Redmond
fliegen. Aber am Ende vom Tag machen die genau dasselbe, genau. Nur dass es halt dann nicht über das Internet übertragen wird, sondern über einen USB-Stick. Ne? Ansonsten ist es alles dasselbe. Ne? Also ich mache auch diese Verschlüsselung mit dem Key Encryption Key, aber eben alles vor Ort. Und so sieht es dann halt aus, ich übertrage das Ding, den Schlüssel rein, ich kriege noch eine Frage, ob ich das wirklich machen will, weil das ist eine One-Way-Aktion. Wenn ich den Microsoft-gemanagten Schlüssel mit meinem Schlüssel ersetze, kann ich nicht sagen, oh, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte doch lieber einen Microsoft-gemanagten Schlüssel, das geht nicht. Ich kann einen Key-Rollover machen, ich kann einen anderen Schlüssel reinspielen, aber ich kann nicht mehr zurückgehen und sagen, Microsoft, bitte manage du den Schlüssel, da muss ich einen neuen Tenant anlegen, da müsste ich quasi also auf einen anderen Tenant migrieren, das ist die einzige Möglichkeit. Und das sieht man, ne? Also das heißt, der alte Schlüssel von Microsoft managed, der ist dann archiviert. Das ist auch wichtig zu wissen. Das heißt, wenn ich angefangen habe mit Azure RMS in dem Fall, angefangen habe, Dokumente zu verschlüsseln, bedeutet das nicht, in dem Moment, wo ich meinen eigenen Schlüssel einspiele, gehen die alten Dokumente nicht. Auch bei einem Key Rollover, wenn ich nochmal einen neuen Key einspiele, aus welchen Gründen auch immer, funktioniert der alte Schlüssel noch, weil der ist immer noch im Azure RMS-Dienst, der kann immer noch verwendet werden, es wird nur nicht für neue Dokumente verwendet.
Der klassische Fall ist der Proof of Concept, der findet einfach erstmal ohne HSM statt, die Firmen sagen, okay, wir wollen schon mal starten und wenn sie sich dann dafür entscheiden, dass sie weitermachen, dann machen sie eben das Thema Bring Your Own Key und dann haben sie genau diesen Fall.
Okay. Dann vielleicht einfach noch als Hinweis, es gibt noch ein paar Einschränkungen. Im Moment, aktuell ist es so, dass Exchange Online nicht mit Bring Your Own Key funktioniert. SharePoint Online ja, Exchange Online nicht. hat einfach die Gründe, dass Exchange auf anderen HSMs läuft. Das wird migriert, ich weiß nicht genau wann, also ich sag mal so, was man so mitkriegt, wird nächstes Jahr ziemlich viel passieren. Ich gehe mal davon aus, es wird nächstes Jahr passieren, ne, dass es dann auch läuft. Aktuell ist es eben so, was bedeutet das, wenn ich Exchange Online nicht verwenden kann? Das bedeutet, ich kann keine RMS-geschützte Dokumente in Outlook Web Access öffnen oder auf mobilen Geräten öffnen. Auf einem Full-Client merke ich es überhaupt nicht, also wenn ich einen Outlook-Client habe, merke ich es gar nicht, weil Outlook spricht direkt mit dem RMS-Dienst. Was aber noch ein Problem sein kann, ist, ich kann keine DLP-Regeln, keine Transportregeln verwenden und damit auch kein Antivirus. Das heißt, wenn...
Im Exchange Online.
Der Exchange Online Agent oder Exchange Agent sowieso, ja genau, Exchange On-Premise ist davon nicht betroffen, genau. Das funktioniert. Der Exchange Agent hat ja das Recht, in jede Datei reinzugucken, damit er eben Antivirus machen kann und DLP machen kann. Sonst wäre es ja witzlos, dann kann ich ja quasi RMS-geschützte Trojaner verschicken. Ne? Das wäre blöd. Aber das ist halt einfach nur wichtig zu wissen, das funktioniert in dem Fall dann nicht, ne? Also bei Exchange Online. Und auch serverbasierte Suche funktioniert nicht, weil Exchange eben nicht in die Mails reingucken kann.
Wir haben eine Frage.
Momentan noch nicht.
Genau.
Es gibt kein angekündigtes Datum, aber ich gehe davon aus, nächstes Jahr wird das behoben. Ne?
Mittlerweile redet man davon. Also das ist schon ein großer Fortschritt. Also wir waren schon an Zeiten, also ich kann mich erinnern, letzten Sommer war ich in Redmond und wir waren bei der Produktgruppe von Office 365 und da war denen das völlig egal. Also die haben mit uns überhaupt nicht über das Thema gesprochen. Die haben gesagt, nee, interessiert uns momentan nicht. Und wir haben gesagt, also, hallo. Ihr wollt Exchange Online loshaben, ja, also ihr wollt es verkaufen und dann bietet ihr diesen Service nicht an. Das kann nicht sein. Ja. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für viele Kunden, die sagen, also ich möchte, wenn ich Exchange Online verwende, möchte ich meine Daten wenigstens geschützt haben. Und zwar mit meinem eigenen Key. Sie können Exchange Online verwenden mit dem Key in Exchange, ja, aber dann haben Sie nicht Bring Your Own Key Stand heute. Ja, und das genau. ist was, das will man aber halt nicht.
Natürlich funktioniert das. Also wir zum Beispiel als Firma haben es gemacht und man merkt es halt nicht, weil die RMS-geschützten Daten muss ich halt auf meinem Client aufrufen und nicht auf dem Smartphone oder Outlook Web Access, aber das mache ich meistens nicht. Von daher ist es eine gewisse Einschränkung. Kommt drauf an, wie man halt arbeitet. Wenn man viel mit Over arbeitet, wird es halt nicht gehen. Und was wir vorhin schon gesagt haben, per File Encryption wird nächstes Jahr auch mit Bring Your Own Key und mit Exchange Online funktionieren. Das heißt, ich habe dann diesen einen Schutz, dass meine Exchange-Daten mit meinem eigenen Schlüssel at rest geschützt sind, plus RMS. Ne? Also ich denke, das wird alles zusammenkommen. Und ganz, ganz wichtig, bring your own keys one way.
Genau. Jetzt sind wir eh schon eine Minute drüber.
Wir haben aber Links, ne? Genau. Links lesen. Langweilig wird es einem nie. Und dann auch nochmal zu den einzelnen Bereichen, wie ich das bring your own key mache. Das ist sehr, sehr gut dokumentiert auch. Und auch in eigener Sache.
Ja, klar.
Ja, natürlich.
Ja?
Die Verschlüsselung dann teile. Ja. So, dass ein anderer Benutzer in der gleichen Organisation, gehen wir davon aus, dass es Asia, also Secret Directory in Asia.
Ja.
Wie funktioniert das mit externen Benutzern, die nicht dort drinnen?
Das machen wir, glaube ich, wirklich dann, wenn Sie Interesse haben. Ich weiß nicht, wer noch Interesse hat, auch an der Demo, weil dann würden wir nämlich in den 405 gehen, in den Palladium. Und dann können wir vielleicht auch da nochmal tiefer drauf eingehen. Ich kann Ihnen das gerne auch nochmal auf Folien zeigen. Ich habe da nochmal ein bisschen die genaue Visualisierung, wie das Ganze dann aussieht über Azure.
Aber geht.
Das geht, ja. Die Kollaboration mit Dritten, das ist ja auch der extreme Vorteil von Azure RMS zu AD RMS. Bei AD RMS habe ich einzelne Trust-Beziehungen gebraucht zwischen den jeweiligen RMS-Organisationen. Und bei Azure RMS verwende ich praktisch das Azure AD, Azure Active Directory, als Basis AD zum Authentisieren. Und dann kriege ich vom RMS, wenn ich authentisiert bin, eben meine entsprechenden Freigaben.
Braucht der externe Benutzer dann auch ein
AD-Account? Nein. Nee. Also jein. Also,
würde ich aber bitte in den anderen Raum mitnehmen, weil sonst kriegen wir, glaube ich, Ärger.
Ja, hinterher kommt noch jemand her. Ne?
Wunderbar, danke.